Liebe Geschwister, Menschen haben sich immer wieder Gedanken darüber gemacht, was die Zukunft bringen wird. Wohin steuert diese Welt? Thomas Morus war ein Zeitgenosse Luthers, lebte in England und er stellte sich vor, dass die Gesellschaft fortschrittlich ist und sich einmal so entwickelt wird, dass alles wieder zum Paradies zurückkehren wird. Und er gebrauchte dafür den Begriff Utopie. Und seit Thomas Morus haben sich immer wieder Leute Gedanken gemacht, worauf steuert diese Welt zu, was bringt denn die Gesellschaft, was bringt denn einmal diese Welt? Und dann kamen irgendwann Marx und Lenin und Engels und die haben die Lehre des Sozialismus und des Kommunismus entwickelt. Und diese Lehre behauptet, dass die Gesellschaft sich eines Tages zu einer klassenlosen Gesellschaft entwickeln würde. Im Moment befindet sich alles noch im Klassenkampf und Unternehmer, die unterdrücken dann die Proletarier und jetzt müssen sich die Proletarier dagegen auflehnen und man müsse dann irgendwann alles überwinden. Und dann haben wir eine Gesellschaft, wo allen alles gehört und es ist der Friede, es ist das Glück pur. So behaupteten Marx und Engels, das würde einmal auf diese Welt zukommen. Ein Idealzustand, eine utopische Gesellschaft, die es noch nicht gegeben hat und die es auch so nicht geben wird. Nirgendwo in der Welt hat das funktioniert. Im Unterschied zu den Utopien, die Menschen sich entwickeln oder Menschen sich überlegen, gibt uns die Bibel eine klare Aussage über das, was auf uns einmal zukommen wird. Was wird aus dieser Welt? Und das, was die Bibel uns vermittelt, ist kein wirklichkeitsfremdes Bild, sondern das ist ein Bild der Realität der Zukunft. Und gerade das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, die öffnet sozusagen einen Spalt der Tür, um uns zu sagen, was aus dieser Welt einmal werden wird. Und heute lesen wir dazu einen Text aus Offenbarung 21 und das sind die Verse 1 bis 8. Offenbarung 21, die Verse 1 bis 8. Und da schreibt der Apostel Johannes Folgendes. Ich habe das jetzt mal nach der Elberfelder Bibelübersetzung euch mitgebracht. Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Vers 3. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Vers 5. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Die letzten beiden Verse 7 und 8. Wer überwindet, wird dies ererben. Und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Aber den Feigen und Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Was wird aus dieser Welt? Und was wir gerade gelesen haben, ist keine Utopie, sondern wird einmal Wirklichkeit werden. Und dann könnte man jetzt drunter schreiben oder diesen Text, den wir gelesen haben, wenn Gott unter seinem Volk wohnen wird. Das wird einmal passieren, dass Gott unter seinem Volk den Menschen die ihn kennen und die Gott kennt, wenn er unter uns, unter ihnen wohnen wird. Und das sind jetzt drei Gedanken in dem Text, die wir uns mal anschauen werden. Die ersten Verse 1 und 2, da geht es um die erneuerte Schöpfung. Die alte Schöpfung, und dann gibt es eine erneuerte Schöpfung. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und dann kommen die Verse 3 bis 6. Und da geht es darum, dass Gott jede Träne von denen, die in dieser neuen Welt teilhaben werden, abwischen wird. Und ganz zum Schluss, die Verse 7 und 8, die entscheidende Frage, wer wird dabei sein in dieser neuen Welt Gottes und wer wird nicht dabei sein? Absolut wichtig, entscheidend für jeden Menschen. So hat sich das der Maler Schnorr von Carolsfeld vorgestellt, die Offenbarung. Die Offenbarung, da sehen wir also Christus, den erhöhten Christus mit den sieben Leuchtern und mit den Sternen in seiner Hand und vor ihm Johannes, und er hat eine Tafel und da schreibt er also das auf, was er sieht und was er hört. Die Offenbarung ist das letzte Buch der Bibel und sie wurde wahrscheinlich auch als letztes Buch verfasst. Man geht davon aus, dass der greise Apostel Johannes, das ist der auch das Johannesevangelium geschrieben hat, dass dieser auch die Offenbarung geschrieben hat. Und dieser Johannes befand sich dann zu der Zeit, etwa 90 nach Christus, in der Verbannung auf einer Insel im Ägäischen Meer. Patmos heißt diese Insel, etwa 60 Kilometer vor der Küste der heutigen Türkei. Und jetzt empfängt Johannes von dem auferstandenen Jesus Christus Botschaften, die er entweder sieht oder hört. Wir haben beides. Wir haben also Visionen und wir haben Auditionen. Und in diesen Botschaften wird zum großen Teil beschrieben, was am Ende der Zeit auf die Welt kommen wird. Und wir sagen manchmal auch apokalyptische Zustände, wenn wir von verheerenden Zuständen sprechen. Apokalypse ist sozusagen das Wort für Offenbarung. Und in der Offenbarung werden auch sehr viele verheerende Gerichte beschrieben. Und deswegen spricht man manchmal auch von apokalyptischen Zuständen. Die ersten beiden Verse, da geht es um die erneuerte Schöpfung. Schauen wir uns mal den Vers 1 an. Johannes sagt, ich sah. Also er beginnt mit einer Vision. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Neu ist der Himmel und neu die Erde. Nun ist das, was Johannes hier sieht, schon von anderen Männern Gottes, die viel früher gelebt haben, auch gesehen worden. Wenn wir jetzt in der Zeit 800 Jahre zurückgehen, dann kommen wir ungefähr in die Zeit des Propheten Jesaja, einer der großen Propheten des Alten Testamentes. Und dieser Jesaja, der sagt in Kapitel 65, Vers 17 und 18, siehe, das sagt Gott sozusagen durch den Propheten, siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Genau das, was Johannes 700 Jahre später auch sieht. Und der früheren wird man nicht mehr gedenken und sie werden nicht mehr in den Sinn kommen, sondern freuet euch und frohlocket für und für über das, was ich schaffe. Dass Gott einmal einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird, das wusste schon Jesaja. Und da merken wir, dass die Bibel eine zusammenhängende Botschaft hat. Es ist in sich konsistent, vom Alten Testament bis zum Neuen Testament, vom ersten Blatt bis zum letzten Blatt der Bibel. Es hängt alles zusammen, es stimmt alles miteinander überein. Jetzt schauen wir uns diesen Vers nochmal an. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Ein neuer Himmel. Ich muss sagen, ich bin Physiker von Beruf und das mache ich auch sehr gerne. Das ist ein bisschen, ja, das liegt mir so ein bisschen in meinem Gen, wenn man so will. Das Universum ist physikalisch gesehen ein Wunderwerk der Ordnung. Hochgradig, komplex und alles wunderbar aufeinander abgestimmt. Die Erde ist auch ein Wunderwerk der Ordnung. Es ist alles perfekt auf optimale Lebensbedingungen aufeinander abgestimmt. Warum also brauchen wir eine erneuerte Schöpfung? Warum muss der Himmel erneuert werden? Warum muss die Erde erneuert werden? Die Erde war einmal perfekt für Lebensbedingungen geschaffen worden, aber sie ist nicht mehr so geblieben, wie sie einmal war. Das fing schon mit dem Sündenfall an. Nach dem Sündenfall haben sich die Lebensbedingungen eindeutig verändert. Zum Beispiel lesen wir dann von Dornen und Disteln, die der Erdboden hervorbrachte. Dann kam die große Flut. Ja, die hat es wirklich gegeben, selbstverständlich. Und nach der Flut sehen wir, die Menschen werden nicht mehr so alt wie vor der Flut. Vor der Flut wurden sie einige 700, 800, 900 Jahre alt. Und nach der Flut sind die Lebensbedingungen offenbar schwieriger geworden. Und deswegen wurden die Menschen, und auch heute werden wir nicht mehr so alt. In der heutigen Zeit leben wir, alle reden vom Klimawandel und den gibt es wirklich. Und als Physiker muss man sagen, die Atmosphäre dieser Erde ist sowas von präzise und genial abgestimmt, dass wir eigentlich optimale Bedingungen haben. Wir haben den natürlichen Treibhauseffekt, der sorgt dafür, dass wir etwa 15 Grad mittlere Temperatur auf der Erde haben. Ohne den natürlichen Treibhauseffekt hätten wir minus 15, minus 17 Grad, da wäre es bitterkalt. Und jetzt fangen wir an, durch die Abgase, das sind Treibhausgase, die wir in die Atmosphäre blasen, jetzt fangen wir an, an diesem fein abgestimmten System zu drehen, und das führt dann zu Temperaturanstiegen, und ihr wisst alle, dass das schwere Folgen hat, verheerende Wetterlagen, lebenszerstörende Umweltbedingungen. Und das ist nicht das Ende. Die Offenbarung spricht von zukünftigen Naturkatastrophen, die Gottes Gericht darstellen. Und wir können also sagen, dass unser blauer Planet im Grunde genommen beschädigt ist, vielleicht sogar schwer beschädigt ist und noch mehr beschädigt werden wird. Das entbindet uns nicht von der Verantwortung für die Schöpfung. Für Gottes zukünftige Welt braucht es aber einen perfekten Himmel und eine perfekte Erde, so wie es am Anfang einmal gewesen war. Sag mal ein Beispiel, unsere Heizungsanlage zu Hause in Rostock, die ist jetzt über 20 Jahre alt und sie pfeift auf dem letzten Loch. Die Heizungsmechaniker sagen uns, also wir brauchen dringend eine neue. Kriegen wir jetzt auch, jetzt bekommen wir eine supermoderne Wärmepumpe, wird jetzt also in den nächsten Wochen eingebaut werden, da freuen wir uns schon drauf. Weil nun die Erde gewissermaßen auch alt geworden ist und beschädigt geworden ist, sieht Johannes der Apostel gewissermaßen eine Grunderneuerung der Schöpfung. Jetzt sind sich die Bibelausleger nicht ganz einig, wie man sich diese Grunderneuerung vorzustellen hat. Die eine Möglichkeit wäre, Gott schafft aus dem Nichts eine zweite Erde. Und die zweite Möglichkeit wäre, und das ist die, die ich für plausibel halte, und das sagen dann auch bibeltreue Ausleger, die zweite Möglichkeit wäre, dass es sich um einen Übergang handelt, durch den die kaputte Erde sozusagen erneuert wird. Und da wäre so ein Beispiel, dass unsere sterblichen Leiber, von denen die Bibel sagt, dass sie einmal erneuert werden zu einem Auferstehungsleib, da haben wir auch sozusagen einen Erneuerungsprozess. Das wäre sozusagen eine Herztransplantation. Anderes Beispiel, als wir in diesem Jahr im Urlaub waren in Frankreich, und das war ein wunderschöner Urlaub, nur eine Situation war nicht so schön, und das war der Moment, wo uns eine französische Autofahrerin von der Seite reingefahren ist. Und die hatte dann einen Rückwärtsgang und kam aus der Parklücke raus, und wir fuhren geradeaus und hat uns dann gerammt. Da musste das Auto abgeschleppt werden, und als wir dann wieder zu Hause waren in Deutschland, dann hat die Versicherung das dann abgewickelt. Wir bekamen einen neuen Kotflügel und eine neue Fahrertür, und das Auto sieht wieder aus wie neu. Man sieht von dem Schaden nichts mehr. Also das ist sozusagen eine Erneuerung. Und Gott wird also die Erde erneuern, dass sie wieder so aussieht, so schön, wie sie am Anfang war. So stelle ich mir das vor. Und jetzt überlegt euch mal, wenn Gott die Macht hat, diese Erde, die schon in Mitleidenschaft gezogen ist, wo nicht mehr alles so ist, wie es am Anfang war, wenn er die Macht hat, sie zu erneuern, so dass sie wieder ist, wie sie am Anfang einmal war und wie sie sein sollte, wie viel mehr hat Gott dann die Macht, einen Menschen zu erneuern, der Jesus braucht und der am Rande steht, am Rande seiner Existenz und kaputt gegangen ist? Und da gibt es Beispiele von Menschen, die an der Droge hingen und die kriminell waren und die Jesus gefunden haben. Und da fand auch eine Erneuerung statt. Also nicht nur die Erde kann erneuert werden, sondern Gott kann auch Menschen erneuern. Und dann wird noch gesagt, das Meer ist nicht mehr. Das ist interessant, dass es auf der zukünftigen Erde kein Meer mehr geben wird. Wir werden es also doch mit anderen klimatischen Bedingungen zu tun haben. Dann kommt Vers 2. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem aus dem Himmel, von Gott herabkommend, bereitet für, wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Die heilige Stadt, das neue Jerusalem, das ist jetzt nicht die Hauptstadt Israels gemeint, sondern das ist sozusagen die geistliche Stadt Gottes. Und darin wohnen Menschen, die Gott für sich selbst zubereitet hat. Deswegen heißt es, dass diese Stadt aus dem Himmel von Gott herabkommt. Entscheidend ist hier die Formulierung, die Stadt kommt aus dem Himmel. Da gibt es keine menschlichen Bauwerker, Handwerker. Und da steckt auch eine Bedeutung dahinter, weil die Lösung für alle unsere Probleme kommt von oben. Die Utopie von Marx und Engels, die musste scheitern, wie alle menschlichen Utopien, weil sie menschliche Lösungen sind. Das, was Gott einmal schaffen wird, die zukünftige erneuerte Welt, die kommt von ihm selber. Also die Lösung kommt von oben und nicht von unten. Menschliche Lösungen müssen eigentlich im Grunde genommen scheitern. Die zukünftige Welt, die wird Gott errichten und die kann auch nur Gott errichten. Und dann wird gesagt, dass diese neue Welt oder dieses neue Jerusalem sieht so aus wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Das ist natürlich ein Bild. Eine Braut, ich glaube ein Brautkleid, das ist unsere Tochter, die will jetzt bald heiraten und die Vorbereitungen laufen auch schon und da merkt man auch, eine Heirat kostet viel Geld. Und ich kann mir gut vorstellen, also ein Brautkleid ist das teuerste Kleid, das jemals eine junge Dame tragen wird. Vielleicht trägt sie es nur für diesen einen Moment, aber es ist so ein schöner Moment, dass man da sozusagen die größten Aufwendungen nicht scheut, damit es schön wird. Und so hat Gott sozusagen die Menschen, die in dieser erneuerten Welt sind, die hat er zubereitet, so schön wie eine Frau, wie eine Braut, die für ihren Mann geschmückt ist, für diesen Moment der Vereinigung in der Heirat, in der Ehe. Jetzt kommen die Verse 3 bis 6. Jede Träne wird abgewischt. Und diese Verse 3 bis 6 beginnen mit der Aussage, und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen. Der Thron in der Offenbarung, ganz zentral. Auf dem Thron sitzt niemand anders als Gott. Da sitzt nicht der Mensch, da sitzt Gott. Und jetzt spricht sozusagen Gott selber. Hier spricht kein Engel, hier spricht auch nicht Johannes, hier spricht Gott selber. Das ist sozusagen ein Moment höchster Feierlichkeit, eine Proklamation. Gott selber redet jetzt und das, was er sagt, ist es absolut wichtig. Und jetzt geht es weiter mit Vers 3. Siehe, das sagt jetzt also Gott vom Thron her, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen, siehe, schaut her, passt auf. Das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. In manchen Übersetzungen steht auch, sie werden sein Volk sein, aber hier steht auch, sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen wohnen und bei ihnen sein ihr Gott. Das Zelt Gottes bei den Menschen. Und jetzt war für einen gläubigen Israeliten, jemand, der das Alte Testament kannte, war klar, was für ein Bild hier gebraucht wird. Damals, als Israel aus Ägypten zog, aus der Gefangenschaft und auf dem Weg war in das verheißene Land, zogen sie 40 Jahre durch die Wüste. Und in dieser Zeit, Gott hatte sich sein Volk erwählt und sich zu seinem Eigentum gemacht. Und in dieser Zeit gab es keinen Tempel, sondern eine tragbare Stiftshütte, so nannte man die. Und so sah die Stiftshütte aus, wie sie da auf diesem Bild abgebildet ist. Und in dieser Stiftshütte wollte Gott wohnen und um die Stiftshütte herum waren dann nach einem klaren Muster und nach einer Ordnungsstruktur waren die einzelnen Völker und Stämme Israels gelagert. Also das Bild ist das, Gott wohnt inmitten seines Volkes, damals war das sichtbar und zukünftig wird das auch so sein. Und jetzt wird hier also eine Welt beschrieben, Gott will, sag ich es mal so, am Anfang der Weltgeschichte, als im ersten Buch Mose beschrieben wird, wie Adam und Eva in einem Paradies wohnen. Da wird beschrieben, wie perfekte Gemeinschaft war zwischen Gott und den Menschen. Dem ersten Elternpaar, Adam und Eva, die hat es wirklich gegeben. Und Gott, es gab perfekte Gemeinschaft. Und jetzt wird am Ende der Geschichte wieder beschrieben, ich sah einen neuen Himmel, eine neue Erde und siehe, Gott wird wohnen. Und eine neue Welt, in der wird wieder perfekte Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen sein. Dazwischen lag der Sündenfall, die Urkatastrophe, der Super-GAU, der die Trennung von Gott bewirkt hat und das ganze Elend, das wir auf dieser Welt haben. Aber am Anfang und am Ende wird es sozusagen wiederhergestellt sein. Und jetzt, schaut mal, die ersten beiden Kapitel der Bibel beschreiben eine Welt ohne Sünde in perfekter Gemeinschaft von Gott und Menschen. Und die letzten beiden Kapitel beschreiben wieder eine Welt ohne Sünde, wo Gott perfekte Gemeinschaft mit den Menschen hat. Und dazwischen liegt also der Kampf Gottes oder das Werben Gottes und die Heilsgeschichte Gottes, um wieder den Menschen, um uns in seine Gemeinschaft wieder zurückzuführen, damit die Gemeinschaft mit Gott wiederhergestellt wird. Also Gott will, dass wir ihn kennenlernen, dass wir wieder in Gemeinschaft mit ihm leben. Vor einigen Wochen, nach einer Lehrveranstaltung an der Hochschule, alle Studenten sind rausgegangen und eine junge Frau blieb zurück. Und ich merkte, sie hatte etwas auf dem Herzen. Sie fragte mich nach meinem Glauben. Sie wusste, dass ich Christ bin. Und dann fragte sie und hatte viele, viele Fragen. Gibt es einen Gott auf dieser Welt? Und warum gibt es so viel Leid? Und dann hatte so viele Fragen und sie war auch so resigniert und so pessimistisch eingestellt. Und dann habe ich ihr etwa so erklärt, Gott möchte, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben. Gott möchte, dass wir wieder zu ihm kommen. Er hat einen Hirten gesendet, dass wir durch Jesus zu ihm kommen können. Und dann habe ich gesagt, warten Sie einen kleinen Moment, Hartmut ist auch bei den Gideons, ich bin auch bei den Gideons und ich hatte in meinem Büro, hatte ich dann eine Gideon-Bibel. Ich sagte, warten Sie noch einen kleinen Moment, ich ging schnell hoch, holte die Gideon-Bibel und dann habe ich ihr das auferlegt fast. Also ich hatte gebeten, lesen Sie mal das Johannesevangelium und lesen Sie das Kapitel 10, wo Jesus davon spricht, dass er der gute Hirt ist. Ja, Gott will wieder, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben, dass wir wieder zurückkommen. Siehe, er wird bei Ihnen wohnen. Das ist Gottes Wunsch. Vers 4. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, denn der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das erste Buch Mose macht deutlich, und übrigens, das erste Buch Mose legt Fundamente unseres Glaubens. Wer das erste Buch Mose in Frage stellt, der gräbt an den Fundamenten seines eigenen Glaubens. Das erste Buch Mose macht deutlich, woher der Tod und das Leid überhaupt kommt in dieser Welt. Ich kenne kein Buch der Weltgeschichte, das überhaupt eine plausible, tragfähige Antwort darauf gibt, woher kommt das alles, was wir erleben? Warum gibt es so viel Krieg und Terror und Leid und Tod? Und dieses erste Buch Mose macht deutlich, dass das alles die Folge eines einzigen Störfalles, nämlich des Sündenfalles ist. Und darum ist die Welt so, wie sie ist. Noch ist sie so. Und ja, auch als Christen leiden wir an den Folgen des Sündenfalls. Vor einigen Wochen in Rostock ein lieber Bruder durch einen tragischen Alltagsunfall verstorben, 63 Jahre alt, ist vor etwa 17, 18 Jahren bei ProChrist zum Glauben gekommen und seitdem immer treu in der Gemeinde, immer der Erste am Sonntagmorgen, wenn die Gemeinde aufgeschlossen wurde, der Uwe war immer der Erste. Wir wissen nicht, warum der Uwe so plötzlich von uns gegangen ist. Und auch ihr, liebe Geschwister hier in Bützow, ihr wisst auch, was das ist. Siegfried Hartz, du hast deine Frau verloren vor einigen Jahren. Wir leiden auch unter den Folgen des Sündenfalls. Aber wir wissen, dass das nicht das letzte Wort sein wird. Gott wird einmal alle Tränen von unseren Augen abwischen. Eines Tages wird die Trauer weichen. Eines Tages wird das alles vergessen sein. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Und wir werden unsere Lieben wiedersehen, die wir im Glauben wussten, die von uns gegangen sind. Der Pastor Willem Busch, der hat im Krieg zwei seiner Söhne verloren. Und ich höre das noch so, wie er bei einem Vortrag sagte, ich weiß nicht, warum lässt Gott alles zu? Das war sein Vortrag. Warum lässt Gott all das Leid zu? Ich weiß nicht, warum Gott mir meine beiden Söhne genommen hat. Aber ich wart's ab. Er wird es mir in ein paar Jahren sagen. Also in einer Welt ohne Sünde, die ja Gott einmal wiederherstellen wird, diese Welt ohne Sünde, da wird es auch die Folgen der Sünde nicht mehr geben, denn es steht da, denn das Erste ist vergangen. Und liebe Geschwister, das ist keine Utopie. Das ist nicht menschlich erdachtes Wunschdenken, was man gerne hätte, was nie passieren wird, sondern das ist etwas, was es wirklich einmal sein wird, was also Realität sein wird. In der künftigen Welt Gottes ist auch der Tod besiegt. Wodurch ist der Tod besiegt? Durch den, der am Kreuz rief, es ist vollbracht. Deswegen singen wir auch in dem einen Lied, Jesus Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Darum will ich ihn. Also in der zukünftigen Welt Gottes ist kein Platz mehr für das, was uns jetzt noch Mühe macht, uns manchmal sehr beschwert. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu, und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Der, der auf dem Thron saß, die Umschreibung für den lebendigen Gott, der sprach, wieder ein Wort Gottes, nochmal ausdrücklich betont. Jetzt fragen wir, diese neue Welt, von der wir glauben, dass sie einmal sein wird, von der wir es auch wissen, dass sie einmal sein wird, durch wen wird sie garantiert? Wer ist der Gewährsmann dafür, dass das wirklich einmal sein wird? Sind das die Engel? Der Erzengel Michael? Nein. Ist der Mensch? Ist die Gemeinde? Nein. Sondern es ist Gott selber. Das, was Johannes sieht und hört, ist keine Fantasterei, sondern es ist Gottes Wort. Und weil es wahres Wort ist, weil es sich erfüllen wird, deswegen ist es auch wert, aufgeschrieben zu werden. Denn da steht hier, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Eigentlich haben es nur wahre Worte verdient, überhaupt aufgeschrieben zu werden. Wahre Worte, die stimmen. Unwahrheiten sind das Papier nicht wert, auf dem sie gedruckt werden. Und es gibt davon heutzutage sehr, sehr viele Falschinformationen in den sozialen Medien. Ich fürchte, viel zu viele Menschen informieren sich aus Quellen, die hoffentlich keine Christen, aus Quellen, die fragwürdig sind, wo Verschwörungstheorien verbreitet werden. Unwahrheiten, und ich habe ein ganz, ganz großes Problem mit diesen Unwahrheiten, die verdienen es nicht aufgeschrieben zu werden. Ganz anders aber Gottes Wort. Gottes Wort muss aufgeschrieben werden, weil diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Auch unsere Worte sollten gewiss und wahrhaftig sein. Wir sollten immer genau prüfen, was wir sagen, damit man sie auch wiederholen kann und vielleicht sogar das ein oder andere Wort aufschreiben kann. Und er spricht zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Das Alpha ist der erste Buchstabenalphabet des griechischen Alphabetes und das Omega ist der letzte Buchstabe. Und hier stellt sich Jesus vor, der ist Anfang und Ende. Mit ihm fängt alles an, mit ihm hört alles auf. Und dieser Jesus Christus, der macht uns ein Angebot. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Viele Menschen dürsten, manche merken das nicht. Vielleicht die junge Frau, mit der die mich ansprach, vielleicht hat sie auch sowas wie einen Lebensdurst. Ich hoffe zumindest, dass sie angesprochen wird. Menschen haben Durst nach Leben, wissen, das kann es nicht gewesen sein. Was ist der Sinn des Lebens? Warum bin ich überhaupt auf dieser Welt? Manche gehen daran zugrunde, an dieser Frage. Aber es gibt einen, der die Antwort geben kann. Und diese Antwort kostet keinen Cent, sondern die kostet nur unser Herz, unser Leben, indem wir ihm unser Herz geben. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Das ist das, was Gott anbietet. Jeder Mensch, es gibt für jeden Menschen Hoffnung, wenn er nur zu dieser Quelle kommt. Und jetzt kommen die letzten beiden Verse. Wer wird dabei sein und wer nicht? Das ist die entscheidende Frage. Dass die neue Welt Gottes kommen wird, stellt dich völlig außer Frage. Die Frage ist nur, bist du dabei oder bist du nicht dabei? Bin ich dabei? Wer ist dabei? Und diese Frage, und da ist die Bibel auch messerscharf und unzweideutig. Und die Bibel legt uns diese Frage wie eine persönliche Entscheidungsfrage aufs Herz zu klären, bist du dabei oder bist du nicht dabei? Also die Frage ist, wer ist dabei, wer darf mit Gott in Gemeinschaft wohnen und wer nicht? Und es macht die Bibel immer und immer und immer wieder klar, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt. Es gibt keinen Graubereich. Es gibt die einen, die sicher drin sind und die anderen, die sicher draußen sind. Es gibt da keine Grenzfragen, so wie beim Fußball. Gestern haben wir Fußball gesehen, der Bundesliga, da war die Frage, ist das Foul passiert auf dem an der Strafraumgrenze, 16 Meter, oder innerhalb des Strafraums oder außerhalb des Strafraums. Und da wurde lange geprüft, ist das an der Grenze, ja, drin oder draußen. Das gibt es in der Bibel nicht, sondern es gibt nur klar drin und klar draußen. Die Menschen werden einmal in zwei Gruppen aufgeteilt, die dabei sind und die nicht dabei sind. Und jeder muss für sich persönlich eine Entscheidung treffen. Und jetzt kommt der Vers 7. Und da werden die Menschen beschrieben, die drin sind. Von denen wird gesagt, wer überwindet, wird dies ererben. Und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Wer überwindet? Was bedeutet das, überwinden? Heißt das, noch früher aufstehen und noch mehr Bibel lesen, noch mehr beten und noch mehr sozusagen sich selber kasteien? Jetzt müssen wir die Bibel mit sich selber auslegen. Also wir müssen diesen Gedanken, was heißt es zu überwinden, müssen wir mit biblischen Aussagen versuchen zu definieren. In allen 7 Sendschreiben in Offenbarung, steht in Kapitel 2 und Kapitel 3, heißt es jedes Mal, wer überwindet. Und dann wird gesagt, wird dies ererben, wird Anteil haben und so weiter. Dann steht im ersten Brief des Johannes, Kapitel 5, Vers 4 bis 5, dass alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Also da wird gesagt, dass ein Mensch, der an Christus glaubt, dass der ein Überwinder ist. Römer 8, Vers 37, wir sind mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Also hier werden Menschen, die den Mut hatten, ihr altes Leben in Frage zu stellen und an Jesus Christus zu glauben, eine völlig neue Orientierung aufzunehmen, die werden als Überwinder bezeichnet. Ich würde sagen, es kostet Mut, Christ zu werden. Auch dann, wenn wir nicht in einer Gesellschaft leben, wo wir um des Glaubens willen verfolgt werden. Will ich mal so sagen, jeder Mensch, der nicht an Jesus Christus glaubt, der hat sein Leben etwa so geordnet, dass also eine Blase, da sind ganz viele Sachen, die zu dem Leben gehören, da gibt es einen Stuhl, einen Thron, auf dem Stuhl sitzt das Ego, das bin ich. Ich, haben wir gerade auch ein Lied gesungen von Svoboda und Lehmann. Erst komme ich und pausenlos, immerzu geht es nur um mich. Da sitzt also das Ich auf dem Thron und alle Dinge werden durch mich geregelt. Und wenn jetzt ein Mensch zum Glauben kommt an Jesus Christus, dann passiert ein Herrschaftswechsel. Da wird das alte Ego abgesetzt und auf dem Thron meines Lebens sitzt jetzt Jesus. Er, deswegen sagen wir auch Herr Jesus, das sagen wir nicht als Floskel, sondern wir sagen das, weil wir das so meinen, Jesus ist Herr. Er soll Herr sein in meinem Leben. Und jetzt ist Jesus auf dem Thron und er bestimmt jetzt, wie mein Leben abzulaufen hat, wie meine Sexualität aussieht, mein Berufsleben, meine Finanzen, wie meine Zeiteinteilung aussieht. Das soll Jesus bestimmen. Das kostet Mut. Wer überwindet? Das Weltbild. Wenn ein Mensch Christ wird, dann ändert sich sein Denken auch. Und das kostet viel Mut, in Frage zu stellen, das, was ich früher mal gedacht habe. Ich weiß nicht, wer von euch die Theologin, die ist schon längst im Himmel, kennt, Eta Linnemann. Eta Linnemann war eine Schülerin von Bultmann. Bultmann war einer der, ich würde mal sagen, ganz ungeschützt und ungedeckt, einer der schlimmsten falschen Propheten des 20. Jahrhunderts, ein liberaler Theologe, der die Bibel entmythologisieren wollte und der also die Bibel auseinandergenommen hat und sie liberal und kritisiert hat. Und nun war Eta Linnemann eine Schülerin von ihm und sie hatte auch liberale Theologie durch und durch und sie glaubte, der Kirche einen Dienst zu tun. Und dann kam der Tag, wo sie zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kam. Sie hatte Schüler oder Studenten, die haben auch für sie gebetet, die haben sie eingeladen. Und dann kam sie zum lebendigen Glauben. Und wer mal Vorträge von ihr hört, da merkt man, hier ist ein Kind Gottes. Eine gebildete Frau, Theologin. Und dann hat sie alle ihre Schriften widerrufen. Alles, was ich früher einmal gelehrt habe über die Bibel, das verwerfe ich jetzt. Ich bin an Christus gläubig geworden. Und das kostet Mut. Wer überwindet? Dann gibt es Menschen, die in ihrer eigenen Familie Widerstand erleben. Wir haben zum Beispiel in Rostock auch, haben ja einige junge Gläubige da und die eine junge Schwester erzählte mir, wie sie auch, ihre Mutter ist absolut dagegen, wie kannst du nur glauben und so weiter. Also es gibt Widerstand in der eigenen Umgebung und das meine ich damit, wenn ich sage, wer überwindet, der wird dies erwerben. Also wer an Christus glaubt, der wird überwinden und der ist ein Überwinder und der wird teilhaben an dieser neuen Welt. Aber die andere Seite, die ist auch wahr und die verschweigt die Bibel nicht. Vers 8, den Feigen und Ungläubigen. Also wer nicht glaubt, wer die Botschaft kennt von Jesus Christus und nicht glaubt, da sagt die Bibel, das ist Feigheit. Ist nicht bereit, die Konsequenz zu ziehen. Und dann steht da weiter, mit Gräueln befleckten. Oh, jetzt wird das sehr, sehr unangenehm. Und dann werden die Mörder genannt und in einem Atemzug mit den Mördern werden die Unzüchtigen genannt. Also sexuelle Verfehlung, das muss man sich heute mal überlegen, was das bedeutet, sexuelle Verfehlung auf einer Stufe mit Mord in der Bibel. Bui. Und die Zauberer, heute würden wir vielleicht sagen die Esoteriker und die Götzendiener und die Lügner. Das ist also ein unseliges Konglomerat von Menschen, die alle auf der falschen Seite sind. Ihr seht, die Kerze ist aus, keine Chance, keine Hoffnung. Ihr Teil ist in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Es gibt einen ersten Tod, es gibt einen zweiten Tod. Der erste Tod ist, den wir alle wohl einmal sterben werden, wenn nicht Jesus früher wiederkommt. Der zweite Tod ist der ewige Tod. Es gibt diesen Satz, den kann man sich gut merken, wer zweimal gestorben ist, muss nur, wie heißt das? Das kriege ich nicht mehr zusammen. Also, vergesst es wieder, ich kriege den nicht mehr zusammen, den Satz. Also, wir fassen jetzt zusammen. Was wird aus dieser Welt? Es wird sein, wenn Gott unter seinem Volk wohnen wird. Verse 1 bis 2. Die neue Welt Gottes benötigt eine erneuerte Schöpfung, in der dann die erneuerten Menschen wohnen werden. In dieser erneuerten Welt wird Gott einmal uns, die wir an Jesus Christus glauben, wird uns jede Träne von den Augen abwischen. Auch die wir geweint haben um liebe Angehörige, vielleicht auch um Krankheiten, die wir selber durchgemacht haben. Alles Leid wird dann vergessen sein. Und wer dabei sein wird und wer nicht, wer an Jesus glaubt, wer ein Überwinder ist, der wird Anteil haben. Wer Jesus ablehnt, wer die Entscheidung nicht trifft, wer die Konsequenz nicht zieht, der wird nicht dabei sein. Was also wird aus dieser Welt? Es wird eine schöne neue Welt und das ist keine Utopie, sondern es ist Wirklichkeit, allerdings nur für diejenigen, die die richtige Entscheidung in ihrem Leben jetzt schon getroffen haben. Soweit Gottes Wort, damit schließen wir für heute Morgen ab.